diese Offenheit für Neues, die Offenheit für neue Entwicklungen, die Offenheit für alle möglichen Schattierungen des Lebens bringen etwas weiter. Wenn man die nicht hat, sondern und im Alter neigt man ja dazu, immer mehr zuzumachen. Die Sinne funktionieren immer so, wie sie sollten. Daher wird der Blickwinkel immer enger. Und irgendwann ist es finster.
Das ist schön gesagt.
Ja.
Irgendwann ist es finster. Es ist die Frage, ob es da noch finster ist oder erleuchtet ist. Das weiß man nicht so genau.
Ja, manche glauben, nachher ist... die große Erleichterung, Gott ins Paradies kommt, von uns siegelt keiner.
Warum?
Bitte?
Warum?
Weil wir nicht anpassungsfähig waren und sind, sondern eigenständig denken, selbstständig denken. Und da sind natürlich oft Handlungen dabei, die vielleicht nicht ganz gewissen Leuten hineinpassen.
Aber es hat ja nichts mit dem Paradies zu tun, oder?
Nein, im Paradies muss schön konform, brav sein und ordentlich grüßen und die Sünden bekannt geben und so weiter. Dann kommst du ins Paradies. Das kann man mir nicht. Ich werde, und wenn, dann mache ich in der Hölle.
Das
und
Problem ist, du triffst die meisten wahrscheinlich eher in der Hölle als im Paradies.
Naja gut, in der Hölle habe ich aber schon was vor. Da mache ich einen Würstelstand mit Tomatenbiss. Und da geht's wieder weiter.
Da geht's wieder.
Ich habe schon gesagt.
Kunden habe ich da oben dann sicher genug. Kunden haben wir da unten genug.
Das ist Josef Siegel. Gemeinsam mit Josef Siegel. In Folge Nummer 16 von Einfach Leben. In diesem Podcast lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen. Mein Name ist Max Kickinger und für diese Geschichte treffen wir die beiden Josef in Obertrum am See, im Gärkeller der Trummer Privatbrauerei. Herzlich willkommen zum Trummer-Podcast Einfach Leben.
Das bedeutet, dass ich die Kunden und die Mitarbeiter gleichwertig wertvoll behandle. Da kann man nichts dazu sagen mehr. Es ist ein klares Statement und wenn ich die Welt so sehe, verhalte ich mich anders, als wenn ich nur kundenorientiert denke, dann geht's nur um Umsatz. Und wenn ich nur umsatzbezogen denke, bleibt alles andere ja hinten. Ich habe immer versucht, synchron zu denken. Das heißt, mehrere Faktoren parallel in Schwung zu halten oder halt zu entwickeln. Und da gehören die Mitarbeiter gleich wie die Kunden. Wenn ich mit Leuten und Menschen zu tun habe, dann habe ich eine Verantwortung. Punkt.
Ja?
Naja, klar.
Absolut. Frage ist, ob die Verantwortung alle heutzutage immer noch so wahrnehmen, wie es
dass
gut wäre.
Dass immer Leute gibt, die das anders sehen und nicht wahrnehmen, die hat es immer gegeben, die wird es immer geben. Aber die große Mehrheit der Unternehmer ist verantwortungsbewusst mit den Mitarbeitern. Wir haben den Grundsatz gehabt, mehr sein als scheinen. Das ist unser Erfolg, dass wir uns zurücknehmen und nicht darauf aussehen, dass wir scheinen. Der Herr Trump und Konsorten haben im Vordergrund, dass sie selber scheinen. Zusammenbringen tun sie eh nichts.
Das kann ich nur unterschreiben, ja. Also ich bin da auch eher, ja, sie sind mir. Wie äußert sie das? Kann dicken Porsche Cayenne fahren, zum Beispiel. Ja, genau so. Also einfach ein Leben zu führen, das vielleicht nicht auf Protz und Schein ist. Ja.
Das führt uns zum Thema 2, Menschlichkeit im Unternehmertum. Was heißt das für euch, sozial zu denken und Unternehmer zu sein? Was ist die Stärke einer sozial denkenden Unternehmensführung?
Ich kann mich erinnern, du hast in deiner Strategie damals der Mensch steht im Mittelpunkt gehabt, ja, als Kernsatz. Und ich denke, das ist nach wie vor das Prinzip, das wir leben. Es ist natürlich tagtäglich, gibt es Herausforderungen und Themen. Es fällt manchmal leichter, manchmal schwerer, aber im Kern ist es schon so, dass wir sehr soziales Denken haben und ein sehr soziales Agieren haben. Ja. Also es ist jetzt auch für uns nicht so, dass wir mir nichts, dir nichts einfach Menschen entlassen, ja. So wie es in anderen Großkonzernen und Unternehmen passiert, ja, nur weil es irgendwie vielleicht gerade notwendig ist. Natürlich, wenn es notwendig ist, um irgendwo das Unternehmen in sichere Fahrwässer zu bringen, ja, aber wir haben da schon eine gewisse, am Ende des Tages ist es wieder Verantwortung wahrscheinlich. Es gibt da Stimmen in der Familie, die sagen, das ist der Grund, warum wir nie so explodiert, so groß worden sind. Weil wir da vielleicht auch nie über Leichen gegangen sind oder nie.
Zum mit Beispiel, einer gewissen
zu sozial denken vielleicht.
Und wie reagiert man auf solche Stimmen?
Ist auch okay. Also ist so.
Kommen wir zum Thema 3. Eins, bei dem ganz sicher auch die Familie involviert ist, die Unternehmensübergabe. Was macht aus eurer Sicht eine gelungene Übergabe aus und wie hat das Ganze bei euch funktioniert?
Die Übergabe war bei mir eine Katastrophe und ist nur mit Anwälten und allen möglichen Unterstützern meinerseits über die Bühne gegangen und daher habe ich mir gesagt, diesen Wahnsinn wiederhole ich nicht und habe einen tollen Nachfolger und Schnitt, der kriegt das Unternehmen, der kann es weiterführen und ich bin weg. Ich habe zu oft erlebt, dass die Übergebenden, also die alten Unternehmer, dann immer noch mitgeredet haben, hineingeredet, dann gehen sie in Aufsichtsrat und reden vom Aufsichtsrat wieder hinein, stören das Unternehmen und dann ist die Firma kaputt. X-mal erlebt, Beispiele könnte ich aufführen, seitenweise. Da habe ich gesagt, das will ich nicht, weil jeder Mensch braucht Freiraum, braucht Freiheit, damit er sich entfalten kann. Und ich war gestern auf der Pride Parade, hat man die angeschaut in Wien. Dort können sich die Menschen entfalten. Der eine geht nackert spazieren und der andere verkleidet sich auf eine witzige Art und da kommen die kreativsten Sachen heraus. Das heißt, wenn ein Mensch keinen Freiraum hat, wissen wir, dann kann es auch keine Kreativität geben. Daher, Schnitt, weg. Und Josef der Achte macht einen super Job, entwickelt sich völlig frei und erfolgreich, mehr als ich. Gut, das nehme ich zurück.
Das nehme ich zurück. Das kannst du auch nicht übertreiben.
Nein, aber das ist meine feste Überzeugung. Und leider passiert das Gegenteil in vielen Firmen. Viele, die mit mir in verschiedenen Gremien tätig waren, die Firmen gibt's nicht mehr. Weil die Alten gescheiter waren wie die Jungen. Das ist einmal schon eine Fehlhaltung. Ja, aber jeder ist seines Glückes Schmied.
Was glaubst du, was sind die Gründe, warum das oft den Übergebenden so schwerfällt oder den Unternehmern?
Weil sie Egozentriker sind und nur auf sich bezogen. Ich bin ich. Ich hab's gemacht. Mein Vater hat immer dann gesagt, gehören tut's mir und machen tut's ich. Ich weiß, wie's geht. Du hast keine Ahnung. Und dieser Egoismus und diese Egozentrik bei vielen Menschen ist unerträglich. Das ist überall so. Und die können da nicht weg, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit Oscar tun sollen. Keine Beschäftigung, keine Idee vom Leben. Einfach leben, kennen sie nicht, wie unser Slogan. Und daher haben sie Angst, dass sie Macht abgeben müssen, die sie nachher nicht mehr haben. Also geben sie es nicht ab, sondern sie gehen in den Aufsichtsrat. Wichtig ist vor allem bei den Übergaben, dass das Vermögen auch übergeben wird. Und das können sie dann schon gar nicht, weil dann haben sie überhaupt nichts mehr. Und wenn man das Vermögen nicht übergibt, kann der Nachfolger im Grunde nichts machen, weil der andere immer mit unterschreiben muss, weil nichts machen darf, wenn es nicht vom Alten genehmigt wird, weil der Eigentümer ist. Unser System baut Gott sei Dank auf Eigentum auf und Eigentum ist ein wichtiger Teil des Lebens. Und drüber verfügen ist okay, aber die können nicht abtreten dann, weil sie nichts mehr haben. Weder geistig noch finanziell. So habe halt ich erlebt, bei vielen, leider.
Mein Vater hat ja gerade gesagt und auch immer gesagt, dass genau das machen wollte, nämlich einen Schnitt und gehen. Und genauso hat er es gemacht. Manchmal war für mich bei mir der Gedanke oder das Bedenken, dass er es zwar sagt, aber dann in Verhaltensmuster fällt, die er selber erlebt hat, nämlich genau das, dass der Großvater nicht übergeben hat, erst nachdem er massiven Druck gekriegt hat. Und das war schon sehr, sehr spannender Moment. Ich bin 2013 zurückgekommen und mein Vater war eigentlich ab dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich in der Firma. Hat sie nie in der Zeit, nämlich genau ein Jahr nach einem Jahr, haben wir dann auch wirklich das Eigentum übertragen und hat sie in diesem einem Jahr nie in eine Entscheidung eingemischt, die wir als Managementteam damals damals schon und auch heute natürlich ein sehr gutes Managementteam übernommen. Ich glaube, das Wichtige, was man da sagen kann, ist, dass es vor allem ein Managementteam war, das eben auch nicht überaltert war, sondern durchaus junge Impulse oder junge Leute drinnen waren. Und das hat es auch so viel leichter gemacht, die Übergabe zu stemmen. Und wir haben in dem einen, also ich bin zurückgekommen, habe zwar eine Abteilung übernommen, aber de facto natürlich das Unternehmen geführt. Und vom Start weg gab es keine Entscheidung, keine einzige, wo er irgendwas revidiert hätte oder vielleicht sogar sich eingemischt hätte. Also wir haben eigentlich die Entscheidungen von alleine getroffen, was durchaus für mich in den ersten Monaten und Jahren sicherlich herausfordernd war, aber irgendwo auch so, wie er gesagt hat, sehr gut, weil sehr frei. Und die große Chance und der große Vorteil daran, dass es so passiert ist, ist, dass wenn ich dann Fragen gehabt habe, dass es auf einer Freiwilligkeit passiert ist. Dadurch, dass wir nach einem Jahr dann das Unternehmen übertragen haben, war de facto auch am Papier theoretisch die Chance nicht mehr da, dass er sich einmischt. Und das hat eine Leichtigkeit und eine Freiwilligkeit reingebracht in die Übergabe, die sicher seinesgleichen sucht. Ja. Ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass es dir weniger leicht gefallen ist, loszulassen, wie es vielleicht gewirkt hat. Ich glaube, du hast ein paar spannende Geschichten für dich selber gemacht, Abstand zu gewinnen. Aber dieses schnelle Loslassen hat sicherlich für beide Seiten sehr viel Positives bewirkt, oder?
Naja, man kriegt, ja klar, für beide Seiten. Ich habe natürlich, war dann immer konfrontiert mit der Frage, was machst du jetzt den ganzen Tag? Beschäftigen mit dem Leben. Darum ist der Slogan ja entstanden, einfach leben. Das Leben ist der Sinn für mich. So, das Leben ist der Sinn. Und da brauche ich nicht noch weiß Gott was in die Kirchen rein oder sonst was. Sich mit dem Leben beschäftigen ist mehr als eine Aufgabe. Und das, diese Eigentumskonstruktionen, die raffiniertesten, die da entwickelt worden sind mit Stiftungen, sind ja nichts anderes, als dass die Nachfolger keinen Zugriff mehr aufs Unternehmen haben. Können nichts mehr tun. Die kriegen zwar was, aber bestimmen dann irgendwelche Manager. Na, das machen wir eine Stiftung. Na, der Bub und die Tochter, die kennen das nicht und solche Reden. Ja, wenn ich einem Kind schon sage, er kann es nicht, dann kann er es nicht.
Hier sitzen jetzt Josef der Siebte und Josef der Achte. Wer war denn ein Josef, der euch besonders geprägt hat und was hat sich über Generationen erhalten?
Naja, das kann auch der Vater eigentlich besser, aber es gab Josef Siegel den Ersten, wobei der Josef Siegel der Erste ja auch einen Vater hatte, aber wir fangen sozusagen in Obertrum zum Zählen an und der war aus dem passauischen Perlsreuth, aus Passau und war ein Hopfenhändler. Und hat dann im Jahre 1775 die Brauerei ersteigert und hat hier sozusagen den Grundstein gelegt. Das war der allererste und dann gab es bis zum achten verschiedene Josefs, die alle ihre Eigenheiten hatten, ihre Stärken und Schwächen. Der eine mehr, der andere weniger. Alle hatten aber sicherlich Weitblick, würde ich sagen, und haben Ideen gehabt, wie man in den verschiedensten Epochen dieser Zeit, die ja teilweise fatalst waren, Weltkriege und trotzdem da mit viel Kraft, Weitblick das geschafft haben, das Unternehmen weiterzuführen.
Nein, der Schlüssel Josef war sicher der Josef der Vierte. Der war unheimlich aufgeschlossen, hat eigene Partei gegründet, ist als einziger im Landtag gesessen und hat das Land vermessen lassen und ist damals schon, das muss man sich vorstellen, nach Wien gereist, hat dort im sogenannten Matschakerhof gewohnt und hat dort philosophiert und Gespräche geführt und der hat hier schon einen ganz wichtigen Teil der ganzen Josef-Siegel-Generation hier beigetragen und ja, der hat natürlich viel aufgekauft, Bauern aufgekauft, das war nicht immer nur positiv, aber er hat einen Grundstein gelegt. Der war für seine Zeit, der war seiner Zeit weit voraus, der war ein Wahnsinn. Muss man sich vorstellen, der ist damals noch nach Wien gefahren, und hat dort philosophiert und hat sich mit der Welt beschäftigt. War nicht einfach für ihn, weil er natürlich auch angefeindet wurde, aber hat das Unternehmen kräftig vorangebracht.
Thema Innovationsgeist und Brauereiphilosophie. Was heißt Innovation in einer traditionellen Branche? Und gibt es Entscheidungen, bei denen ihr euch bewusst gegen den Status quo in der Branche entschieden habt?
Das kann ich ganz offen sagen, weil ich, weil für mich die norddeutschen Brauer im Gegensatz zu den bayerischen die wesentlich erfolgreicheren Brauer waren, diese großen norddeutschen Brauereien, waren derartig erfolgreich, dass die bayerischen Brauer momentan nicht gewusst haben, was sie eigentlich machen sollen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das Produkt Pils ist für mich extrem hochwertig, weil hoch vergoren, weniger Alkohol, hopfig, hell und spritzig, wie ich habe in Wien studiert, viel Wein getrunken, wie ein heller, köstlicher, grüner Weltliner. Und ich habe immer zum Braumeister gesagt, so muss unser Pilz schmecken, man kann mehr davon trinken, schöner Schaum, die feine Hopfenbittere, wir kommen ja, unser Josef der Erste, oder der römische Einser, war ja Hopfenhändler. Und der Hopfen ist bei uns wie ein roter Faden immer im Mittelpunkt gestanden. Und ich mag diese bayerischen Vollbiere nicht, die so bampfig sind, sondern helle, spritzige, schön gezapfte Biere. Da habe ich gesagt, probieren wir's. Ich habe den Grundsatz gehabt, alles anders als alle anderen. Und der Grundsatz hat sich durchgezogen durch die ganze Markenpolitik und Sortenpolitik. Und dadurch konnten wir uns österreichweit positionieren. Mit einem normalen Lagerbier, das jeder hat, nicht. Genau. Die Spitzengastronomie war meine Zielrichtung. Österreichweit. Und hat gut funktioniert und funktioniert weiterhin gut. Wir waren nie Massendenker, sondern immer Individualisten, die das Besondere gesucht haben. Qualität und, und.
Naja, also wenn man sein Leben lang mit dem Satz alles anders als alle anderen aufwächst, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als wie auch wieder Dinge anders machen. Und ich bin damals zurückgekommen, 2013, und habe zu meinem Braumeister gesagt, das war damals noch der Axel Kiesbü, ich glaube an hopfengestopftes Leichtbier. Und Leichtbier war damals wie heute durchaus noch nicht vom Image her sehr spannend. Ich habe aber immer gesagt, wenn so Sachen wie IPAs, also so stark gehopfte Biere, wenn das die Leute taugt, dann taugen ihnen leichte Biere, die Hopfen gestopft sind, liegt da enormes Potenzial. Und er hat damals gesagt, nein, das glaubt er nicht. Ich habe gesagt, trotzdem, will ich machen bitte. Und dann haben wir 2 Jahre lang dran getüftelt und haben das Hopfenspiel entwickelt. Und das ist nach wie vor ein Bier für Liebhaberinnen, würde ich sagen, und ist noch nicht ein Bier, das jetzt explodiert ist. Aber es ist, ich sage auch immer, es steht in der Pole Position. Auch wenn das Thema weniger Alkohol kommt, dann ist das Hopfenspiel ein Vertreter einer Gattung sozusagen, einer Leichtbiergattung, die hochspannend ist. Ja. Und das war sicherlich einer der ersten Impulse, die ich damals gesetzt habe. Also ich habe grundsätzlich diese Pils-Positionierung, die völlig richtig und wichtig war in der Zeit, dann so hingehend aufgemacht, indem wir gesagt haben, wir bleiben im Pils-Bereich, tragen aber diesem ganzen Craft-Bier-Bewegung auch irgendwo Rechnung, indem wir Biere oder Bierstil entwickeln, die im Pils-Bereich sind. Und so haben wir halt jetzt eben das Hopfenspiel, das Freispiel und dann auch das Imperial. Genau. Was wir eben dann auch gemacht haben, ist, dass wir das Obertrum Original wieder gebracht haben. Das war einfach das Etikett, das wir aus dem bei uns sogenannten Kuriositätenkabinett wieder ausgegraben haben. Ich persönlich habe gesagt, ein Bier in die alte Flaschen füllen, das kann ich auch, weil ich einfach nicht zuschauen wollte, wie die bayerischen Biere in Salzburg und in Österreich da immer beliebter und waren. Und dann habe gesagt, ja, wir haben ein wunderschönes Etikett. Das wurde eben 1939 gezeichnet vom Ludwig Hohlwein. Und weil sie einfach auch so super schön gemahlen ist, haben wir die wieder ausgepackt. Und ja, wenn wir vielleicht über das Thema alle anders als alle anderen sprechen, beziehungsweise Kopfschütteln in der Branche, beziehungsweise ich würde es nicht Kopfschütteln nennen, es ist eher mehr so, aha, interessant, ist einfach, dass wir vor ein paar Jahren uns in das Thema pflanzliche Milchalternativen gewagt haben. dass wir intensiv dran arbeiten und gearbeitet haben. Und long story short, Hafermilch produzieren ist an Bierproduktion sehr, sehr nahe. Das ist der gleiche Prozess. Wir haben die gleich im gleichen Sudhaus. Es wird bei uns in Oberdrum eingebraut. Und ein Bier ist, die Basis für Bier ist an einem pflanzlichen Milchalternative sehr, sehr nahe. Deswegen macht es eigentlich sehr viel Sinn, dass wir als mittelständische Brauerei hier in dem Segment uns engagieren, weil da gibt es auch wieder Parallele. Im österreichischen Biermarkt ist mittlerweile über 66% in Konzernhand. Und wir Privatbrauer kämpfen sozusagen eigentlich für diesen Erhalt von Individualität, von Eigenständigkeit. Und in diesem pflanzenbasierten Milchmarkt ist es umgekehrt. Da gab es immer, die großen internationalen Konzerne haben den Markt aufgemacht und jetzt sehe ich schon die Notwendigkeit und die Chance, dass es auch kleine Marken, Qualitätsmarken gibt, die ordentliche österreichische Qualität produzieren von österreichischen Bauern, von österreichischen Landwirtschaft, um hier in dem Segment durchaus vielleicht da die Qualität und die sensorische Güte auch zu verändern. Das ist natürlich in der Branche eine Eigenheit. Sehr viele Kollegen produzieren Limonade. Ich sage immer, Sirupen mit Wasser versetzen ist nicht meine Leidenschaft. Und deswegen haben wir uns da intensiv Gedanken gemacht, wie wir entlang unserer Kernkompetenz, im Rahmen unserer Kernkompetenz, nämlich einbrauen, auch alkoholfreie Produkte entwickeln, die vielleicht auch zukünftiger Standbein werden können. Absolut offener Geist, ja. Also wir sind, was das betrifft, da wirklich in der Brauereibranche die First Mover. Nicht immer der einfachste Weg, in einer Branche als Erste irgendwo reinzugehen. Aber um das überhaupt zu denken, sowas zu machen, muss man durchaus einen offenen Geist haben, sonst kommt man wahrscheinlich gar nicht auf den Weg.
Ich finde das eine sehr gute Innovation, weil wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, aber die Welle gegen den Alkohol wird immer stärker. Und ich war selber im Alkoholkomitee in Brüssel und habe da mitbekommen, wie viele Länder wirklich Probleme mit Alkohol hatten, Beispiel Finnland, und gegen Alkohol gekämpft haben. Und jetzt haben sie mal das Rauchen abgehakt und jetzt kommt der Alkohol. Es ist eine Alkoholfeindlichkeit, die sich da entwickelt. Leider. Ich habe immer gesagt, mit vernünftigen Mengen ist der Alkohol ja etwas Positives, wenn man nicht zu viel nimmt. Aber die Medizin stellt sich gegen Alkohol. Daher ist es ein toller Schritt, wird nicht einfach, weil da gibt's ja schon viele Mitbewerber, aber ist eine Möglichkeit, neue Dinge zu entwickeln. Gute Sache.
Also ich glaube, das Wichtigste ist zu erkennen, dass wir Bierbrauer Lebensmittelunternehmer sind. Wir produzieren ein Lebensmittel, weil es nährt uns sozusagen und auch den Geist. Aber und die Frage ist eben, wie kann man Lebensmittelunternehmen vielleicht diverser aufstellen? Wir Bierbrauer sind seit eh und je pflanzenbasiert, also Bier ist vegan. Und da ist einfach in einer Frage, wo sich vieles verändert, wo die Gesellschaften sich transformieren, wo vieles im Umbruch ist, ist einfach die Frage, wie kann man als zwar auf der einen Seite ein sehr traditionsreiches Unternehmen, das sehr, sehr viel eben 250 Jahre Geschichte, Familiengeschichte plus dann die Brauerei gibt es ja seit 1601, also über 400 Jahre. Wie kann so ein Unternehmen in einer Gesellschaft sich weiterentwickeln und vielleicht auch als Organisation weitere Schritte setzen, um eben nicht auf einem Geschäftsmodell beharren oder sitzen zu bleiben und hier weitere Schritte zu setzen. Und wir sind da eigentlich, oder ich persönlich bin da eigentlich total offen, weil ich einfach glaube, dass auch Brauereien oder auch Unternehmen, die so lange Geschichte haben und so lange Tradition haben, trotzdem die Welt neu denken können. Und das ist zwar für Unternehmen, die so lange Traditionen haben, nicht so einfach, weil man eben so verharrt ist in den Traditionen und in den, wie man Dinge und was man macht und was man produziert. Aber umso schöner, weil wir eben vielleicht da eine gewisse Verankerung haben, die nicht jedes Unternehmen hat. Und wenn man das schafft, dass man sozusagen ein traditionsreiches Unternehmen, das eine Stellung hat in einer Gesellschaft und in einem Zusammenleben, das dann in die Moderne zu führen, das reizt mich halt wahnsinnig. Weil das ist irgendwie, das echt ist viel spannender.
Echter Siegel. Ja. Ein echter Siegel, ja. Ich habe den Grundsatz neben alles andere als alle anderen gehabt, 80% Zukunft, 20% Vergangenheit. Weil zu meiner Zeit haben die Brauereien immer nur erzählt, wie alt sie sind. Und denen habe ich dann immer gesagt, so schmeckt da dein Bier. Und 80% Zukunft, 20% Vergangenheit. Das war bei den meisten Brauern nicht denkbar. Wir brauchen einen Literkrug, wir brauchen einen Halbliterkrug. Wir müssen in Mengen denken, pro Kopfverbrauch ist zu nieder, müssen wir wieder mehr schauen, dass wir mehr verkaufen können und so weiter. Diese Grundhaltung hat uns immer geholfen, und der Seppi denkt genauso, weiterzukommen, immer nach vorne zu denken. Wir haben im Kultursponsoring habe ich Einrichtungen gesponsert, wo jeder gesagt hat, ob ich bin. Und das war die Denkhaltung, die der Seppi genauso hat mit dem Hafertrunk. Es geht weiter. Wir schauen nach vorne, nicht zurück.
80% Zukunft, 20% Vergangenheit. Was wünscht ihr euch für die 80%?
Das ist eine gute Renten. Seppi, dass es so gut weitergeht, dass ich weiterhin die tolle Rente von ihm bekomme. Ganz ein wichtiger Punkt. Dadurch kann ich meinen Interessen nachgehen. Und ansonsten möchte ich 100 werden, weiß ich nicht, ob es geht, und bin zufrieden. Ja, was fürs Unternehmen, dass es weiterhin so gut läuft. Ich möchte keine Details und sagen, ja, und das wäre gut, wenn das ein bisschen besser gegangen und das geht schlecht und da kehren andere Gläser her und so weiter. Das ist genau das, wo ich mich nicht mehr seit 14 Jahren nicht mehr einmische. Eine Handschrift ist eine Handschrift einer Person, und da kann ich der Zweite sagen, ich schreibe mit dir, komm, probieren wir es, vielleicht können wir, nicht? Das geht nicht. Handschrift ist Handschrift.
Vielleicht kann man ergänzen, was du dir wünschst, nachdem du ja 100 werden willst, und ich glaube, du wünschst dir zumindest noch jeden Tag ein gutes Bier, weil unsere Großtante, die hat jeden Tag 1 bis 2 Trummer Bier getrunken und wurde 99. An die Zukunft generell, dass die Menschen nicht verlernen, miteinander zu reden, weil das sehe ich momentan als eine der größten Herausforderungen, dass wir durch diesen ganzen digitalen Wahnsinn Gesprächskultur verlieren. Und es ist der Kern von jeder Lösung und der Kern von jedem Zusammenseins ist miteinander reden und zusammensitzen. Da ist ein Bier ein durchaus wesentlicher Aspekt in dem ganzen Zusammensein, sich austauschen, miteinander reden, egal ob es dann alkoholfrei ist oder nicht. Aber das ist für mich einer eigentlich der größten Wünsche, weil das sehe ich momentan als größte Herausforderung, dass wir einen enormen Verlust haben. Und das geht natürlich einher damit, auch, dass wir Wirtshäuser verlieren, weil es den Menschen nicht mehr bewusst ist, was für einen Wert solche Räume haben, wo man sich trifft, außerhalb von seinen Bubbles. Und das wäre meine größte Hoffnung. Das zieht sich ja durch alle Bereiche, genauso in der Politik. Es geht am Ende des Tages jetzt in den nächsten Jahrzehnten um Gesprächskultur. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das wieder am Boden bringen, weil das ermöglicht ein gutes Leben oder ein Zusammenleben oder eine starke Gesellschaft, oder es geht genau in die andere Richtung. Und das ist eigentlich momentan, würde ich fast sagen, einer der wichtigsten, weil es ist auch die Basis für Frieden, es ist die Basis für alles. Und das haben wir gerade nicht verstanden, was da an uns, was da über uns drüber gerollt ist und jetzt auch weiter rollt. Und das wäre für mich einer der größten Wünsche, dass man weniger dogmatisch und weniger, ja, extrem denken und versuchen, irgendwie miteinander zu reden und auch die Meinung des anderen zu verstehen.
Josef Siegel und Josef Siegel im Gespräch für den Trummer Podcast Einfach Leben. Das war die 16. Folge des Einfach Leben Podcast, produziert von der Trummer Privatbrauerei. Für weitere Episoden besuchen Sie uns auf einfachleben.com. Hier gibt es auch Fotos und Videos vom Interview. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Das hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu entdecken. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute für ein einfach Leben.